Es ist wieder Zeit für einen Matchplan und damit herzlich willkommen zur 35. Folge der Fußballsendung der Oberösterreichischen Nachrichten. Es ist die letzte Folge vor dem großen Finale der Europameisterschaft 2024. Wir blicken zurück auf dieses Turnier in Deutschland, das am Sonntag dann zu Ende gehen wird. Und das mache ich heute mit Harald Bartl, Sportredakteur und ausgewiesener Fußballexperte. Hallo Harald.
Servus.
Ja, du warst im Laufe des Turniers sehr nah dran an der österreichischen Mannschaft in Berlin, in Düsseldorf, aber nicht nur an der Mannschaft, sondern auch vor allem unter den Fans hast du dich immer wieder gemischt. Wie war denn da die Atmosphäre? Kannst du da ein bisschen erzählen?
Ja, wenn man so die EM-Revue passieren lässt, dann sind für mich die Fans der österreichischen Nationalmannschaft eigentlich die Nummer eins dieses Turniers. Also diese Stimmung, dass das Berlin-Olympiastadion mit Stimmung zu füllen, ist ein Drahtseilakt, eine extrem schwierige Challenge, und wie das gemacht wurde, mit welcher sympathischer Art und Weise das gemacht wurde, das ist für mich so, das wird, glaube ich, in 20 Jahren von dieser Europameisterschaft übrig bleiben, mehr als die Ergebnisse oder noch mehr als die Ergebnisse. Das muss man erst einmal schaffen, und ich habe auch andere Spiele im Olympiastadion gesehen, zum Beispiel Schweiz gegen Italien, und da hat man schon den Unterschied gesehen, was hier los ist, wenn Österreich spielt und was passiert, wenn auch große Nationen wie Italien oder eben auch die Schweiz, die sehr, sehr gute Fans mitgehabt haben, an den Start gehen. Aber der Vergleich macht sich, und da war Österreich ganz, ganz vorne dabei.
Vielleicht auch der Vorteil Happelstadion, der vielleicht ähnlich ausfällt, wenn es um das Olympiastadion geht in Berlin?
Ich will die Worte Happelstadion und Vorteil nicht in einem Satz vermischen. Ich habe meine Meinung zum Happelstadion oft genug kundgetan. Fußball im Jahr 2024 benötigt moderne Stadien. Ich war jetzt noch beim Halbfinale zwischen Spanien und Frankreich. Im Übrigen, wenn dieses Spiel in Berlin ausgetragen worden wäre, wäre die Stimmung ebenfalls deutlich schlechter gewesen als bei den Österreich-Spielen. So in einem Stadion, das für Fußball konzipiert wurde, in einem Stadion, wo man einfach auch im dritten Rang nahe dabei ist, ist die Stimmung automatisch anders. Aber ich will mir gar nicht vorstellen, was los gewesen wäre, wenn Österreichs Nationalmannschaft zum Beispiel ein Spiel in München gespielt hätte. Also da hättest du Ohrenschutz gebraucht wahrscheinlich.
Wir sprechen dann noch über das Sportliche. Davor noch, Deutschland hat ja schon die Weltmeisterschaft 2006 ausgetragen. Wie gut ist denn aus deiner Sicht die Organisation in diesem Jahr gelaufen?
Generell jetzt einmal, die WM 2006 wird einzigartig bleiben. Eine Weltmeisterschaft ist dann trotzdem aufgrund der Vielfalt einfach anders als zum Beispiel eine Europameisterschaft. Außerdem sieht man auch im Rückspiegel dann die Dinge immer noch viel rosiger, als sie vielleicht gewesen sind. Die Organisation grundsätzlich war in Ordnung. Diese Meldungen, schlechtest organisiertes Turnier der Geschichte, würde ich nicht unterschreiben. Es gibt individuelle Geschichten, die natürlich immer passieren. Diese Vorfälle mit der Deutschen Bahn sollten oder dürften eigentlich nicht passieren, zu Beginn, als auch österreichische Fans zu spät gekommen sind. Was ich bemerkt habe, einfach vor Ort, war schon größtes Lob an die 16.000 Volunteers, die dabei waren. Großes Lob an alle Menschen, an den Versuch, freundlich zu sein und manchmal auch eine gewisse Hilflosigkeit zu übertünchen. Es ist schon, man hat schon gemerkt, dass einige, vor allem Stewards vor dem Stadion, nicht genau gewusst haben, was ist genau ihre Aufgabe, welche Instruktionen oder welche Anweisungen haben sie weiterzugeben. Das hat man schon bemerkt, aber das ist nicht die Schuld der Einzelnen, sondern vielleicht auch die Schuld der Organisation ein bisschen. Habst du das Gefühl gehabt, dass hier sehr viele Arbeiten an externe Firmen vergeben wurden? Da hätte man vielleicht zum Beispiel in Düsseldorf einfach jene Leute noch mehr mit einbeziehen sollen, die eine Spieltagsabwicklung für den Verein Fortuna Düsseldorf Woche für Woche absolvieren. Da wären vielleicht manche langen Wartezeiten oder einfach komplizierte Wege unnötig gewesen. Trotzdem, unter dem Strich bleibt eine Europameisterschaft in Deutschland, auch wenn es das eine oder andere Minus gegeben hat, das man sich gerade in Deutschland nicht erwartet, ist dann trotzdem positiv zu bewerten.
Kommen wir zum Sportlichen. Harald, wie sieht denn dein Fazit aus nach dem Ausscheiden bzw. dem Erreichen des Achtelfinals gegen die Türkei?
Naja, es bleibt schon ein Schatten. Österreich war auch bei der Euro 2021 im Achtelfinale, und so diese Steigerung, wenn es zumindest das Viertelfinale geworden wäre, wäre auch der verdiente Lohn gewesen. Das Viertelfinale war in Griffweite, wir wissen, dass in einem Spiel in 90 Minuten einfach alles passieren kann. Und wenn man dann einfach so ein Slapstick-Tor nach 60 Sekunden erhält, wenn es dann eben nicht so läuft, wie man möchte, dann nach der Pause dieser zweite Nackenschlag, ja, dann kommt man auch gegen die Türkei nicht mehr zurück. Trotzdem bleibt unter dem Strich, dass einfach in diesen zwei Jahren im gesamten österreichischen Fußball sehr viel Positives geschaffen wurde, auf dem man jetzt aufbauen muss und auch mit etwas Distanz jetzt, ja, es wäre ein Spiel mehr gewesen trotzdem. Es waren Fußballfeste gegen Frankreich, gegen die Niederlande, gegen Polen. Es bleibt dieser Schatten weniger für mich persönlich, als mir tut es einfach für die Mannschaft leid, für die Spieler, die wirklich alles investiert haben, um hier etwas ganz Großes zu schaffen, und das ist dann unterm Strich nicht gelungen.
Ja, aber man hat eben erreicht, was man sich vorgenommen hat. Man hat die Gruppenphase beeindruckend überstanden, ist in die K.O.-Phase eingezogen. Wie fallen denn aus deiner Sicht diese Reaktionen jetzt aus von Seiten des ÖFBs? Ist man da jetzt mit erhobenem Haupt dennoch aus diesem Turnier rausgegangen?
Ich glaube generell, dass die Reaktionen sowohl ÖFB-intern als auch extern die Wahrheit widerspiegeln. Es tut jedem leid, aber es ist nicht so, wie wenn man jetzt England vergleicht, wäre England ausgeschieden, da wäre eine Welt zusammengebrochen und alles wieder in Frage gestellt worden. Das war bei uns nicht der Fall, und es wäre auch nicht richtig gewesen, jetzt von einer Sekunde auf die andere, dass die Stimmung komplett kippt, weil letztendlich kann sich die Mannschaft nicht viel vorwerfen. Man hat sehr, sehr viel richtig gemacht, wenn ich auch an andere Turniere denke im Vergleich. Das war in Ordnung, und das wurde dann auch in der Öffentlichkeit meiner Meinung nach so wahrgenommen, und die Reaktionen sind dementsprechend ausgefallen, und das ist in Ordnung so.
Ja, wir wissen aber, vor allem auch in Österreich, da kann es sehr schnell gehen zwischen Träumen vom EM-Titel bis zur fußballerischen Depression. Wie hat denn Servus-TV-Experte Florian Klein diese Stimmung nach dieser Niederlage wahrgenommen?
Depression würde ich nicht sagen. Trauer waren so die ersten zwei, drei Tage, glaube ich. Das war überall zu spüren. Ich glaube, egal wo du hingegangen bist, jeder hat gesagt natürlich, boah, das hat Wetter und so schade. Und gleichzeitig ist aber immer der Nebensatz gekommen, aber so gut haben sie gekämpft. Und ich schaue mir viel lieber Österreich spielen als zum Beispiel Portugal oder Frankreich. Ich glaube, dass den Leuten schon auch wichtig ist, was sie in den 90 Minuten zu sehen bekommen. Für jemanden, der im Fußball tätig ist, zählt in Wahrheit natürlich nur das Ergebnis, das ist klar. Aber ich glaube, Leute kannst du vor allem dann mitreißen mit einer Art und Weise, wie du am Feld agierst. Und ich glaube, das hat man auch wieder eindrucksvoll gesehen. Man muss dann trotzdem auch immer dabei bleiben, glaube ich, dass wir es noch nie geschafft haben, über Achtelfinale hinauszukommen. Das heißt, so leicht ist das Ganze dann auch nicht. Das hat man auch diesmal wieder gemerkt. Wenn dann einfach wieder so die Phase dazukommt, wo du das so viel vornimmst, wo du auch mit gewissen Sachen dann rechnest, weil in Wahrheit hat ja jeder schon ein bisschen damit gerechnet, okay, wenn du Niederlande dann noch so in so einem Spiel schlägst, wenn du Polen schlägst, auch wenn du gegen Frankreich jetzt von der Leidenschaft gut mithalten kannst, dann ist gegen die Türkei natürlich viel möglich. Aber auch die haben, glaube ich, dann beim nächsten Spiel gezeigt gegen die Niederlande, was für Qualität das haben. Also da war es sehr, sehr knapp. Die haben am Schluss noch einmal richtig Druck. Da ist natürlich auch eine Mannschaft, die schon mit ihrer Mentalität eine gewisse Stärke haben. Und ich glaube nicht, dass wir uns über andere Nationen so viel drüber setzen können, wie zum Beispiel die Türkei, dass man sagt, man ist da jetzt ganz klarer Favorit. Deswegen war mein O-Ton immer so, dass wir kleiner Favorit sind. Das haben wir dann halt nicht ganz geschafft bei dem Spiel im Ergebnis. Rein vom Spielerischen hätten wir ja genug Möglichkeiten gehabt. Aber jetzt so eine Depression, würde ich sagen, haben wir nicht. Also die Analyse wird jetzt dann erst einmal folgen, schätze. Dann wird man schon einmal zu ein paar Punkten kommen, dass bei dem Spiel schon wahrscheinlich mehr möglich gewesen wäre. Aber ich glaube, es ist etwas, wo man diesen Sprung trotzdem mitnehmen kann. Und es ist nicht so, dass man einen Ordendämpfer bekommen hat.
Ja, aber wir sind uns sicher einig. Es war ja unterm Strich ein gutes Turnier. Wo glaubst du, wird denn jetzt Ralf Rangnick ansetzen, wenn es eben um diese Analyse geht?
Mir hat sehr, sehr gut gefallen auch der letzte Satz von Florian Klein, dass man trotzdem mit den Füßen auf dem Boden bleiben muss. Österreich ist in keinem Spiel der Top-Favorit, auch nicht gegen die Türkei. Damit hat er zu 100% recht. Ich glaube, dass er nicht allzu viel umstellen muss, sondern man einfach auf diesem Weg bleiben muss. Und ich glaube, dass diese Niederlage gegen die Türkei extrem aufgearbeitet werden wird und einfach auch im Kopf eine Lehre sein wird für spätere Partien, weil es ist auch nicht zu vergleichen, zum Beispiel mit dem Achtelfinale gegen Italien 2021. Da war Österreich ganz klar Außenseiter und hat den Favoriten an den Rand eines Ausscheidens gedrängt. Diesmal muss man einfach aus diesem Spiel die Lehren ziehen und ansonsten wirklich den Weg in dieser Art und Weise weitergehen, wie es bisher gemacht wurde, weil es ist ein kontinuierlicher Weg, der nicht ausschließlich auf diese Europameisterschaft 2024 aufgebaut wurde, sondern die Weltmeisterschaft 2026 ist noch viel interessanter als dieses Turnier jetzt in Deutschland für die österreichische Nationalmannschaft.
Ja, bleiben wir trotzdem noch kurz bei der Aufarbeitung dieses Turniers. Man hat eben als deutlich besseres Team dennoch gegen die Türkei verloren. Was wird man denn da jetzt mitnehmen, vor allem was jetzt zukünftige K.O.-Spiele betrifft, Florian Klein?
Das ist eine ganz gute Frage, weil was nimmst du für K.O.-Spiele mit? Es kann bei jedem Spiel so viel passieren, es gibt nichts, was du voraussagen kannst. Deswegen sind da so Leistungen wie zum Beispiel jetzt von den Franzosen, die, glaube ich, bei den letzten 4 Großereignissen 3-mal im Finale gewesen waren, also jetzt sind sie halt im Halbfinale ausgeschieden, oder auch Spanien, Portugal, die das jedes Mal schaffen, dass sie wirklich so weit kommen. Das ist eine Leistung, die kann man gar nicht hoch genug, glaube ich, einschätzen, weil die sieht man einfach bei diesen Spielen. Da gehört ein bisschen Glück dazu, das Glück muss man aber auch ein bisschen erzwingen. Punkte sind natürlich, dass du nicht, das wird der Hauptpunkt sein, vor allem bei so einem Start, dass du nicht so leichte Tore hergibst. Das ist auch leicht gesagt, weil man sagt, musst du einfach besser konzentrieren, aber Standardsituationen sind immer gefährlich, waren zwar bei dieser Europameisterschaft jetzt nicht so der Hauptaugenmerk, glaube ich, weil da haben wir schon ganz andere Endrunden gehabt, wo viel mehr Standardsituationen Tore gefolgt sind. Aber ich glaube, dass da vor allem Punkte dann auch wieder so ein bisschen hernehmen musst, was dein eigenes Spiel ja eigentlich ausmacht. Also du kannst jetzt nicht alles irgendwo analysieren, was bei deinem Spiel jetzt gar nicht so richtig wichtig ist. Ich glaube, dass trotzdem viele Punkte bei uns waren, wo man im Pressing, glaube ich, wenn wir vorne attackiert haben, auch mit der Abwehrkette noch ein bisschen besser nachrücken hätten können. Das war zumindest das, was ich am Feld gesehen habe, dass Danzo und Lien hat normal eine richtig gute Europameisterschaft gespielt haben. Bei dem Spiel waren so ein paar Aktionen, glaube ich, wo man noch mehr Druck machen hätte können. Dann schnürst du die Türken noch mehr in deren Hälfte ein und kannst vielleicht auch schnellere Angriffe folgen lassen. Ich glaube, das wird vielleicht so ein Punkt sein. Ja, und eigene Standards glaube ich auch, dass man das sicher noch ein bisschen durchgehen wird, weil ich glaube, dass man da auch noch ein bisschen Verbesserungspotenzial hat.
Ja, man kann immer etwas verbessern, das wissen wir. Was erwartest du jetzt? Erwartest du jetzt einen zumindest kleinen Umbruch oder gehst du davon aus, dass die Mannschaft weitestgehend unverändert jetzt in Richtung Weltmeisterschaft 2026 gehen wird?
Nein, ich glaube, dass das Grundgerüst gleich bleiben wird. Also das Gerüst der Führungsspieler wird sich nicht dramatisch verändern. Es kommen mit dem Xaver Schlager und mit dem David Alaba natürlich 2 Spieler zurück, die bei dieser Europameisterschaft schmerzlich vermisst wurden. Ob dann Kaderspieler 17, 18, 19, kann es immer wieder Anpassungen geben. Es gibt das Fragezeichen Marko Arnautović. Ich glaube, da gibt es mehrere Ebenen, die entscheiden werden, wie viel Einsatzzeit bekommt er bei seinem Club, bei welchem Club auch immer er spielen wird, weil es da mit Inter Mailand ja noch Probleme gibt. Die Offensive, Ralf Rangnick kann diesen Goalgetter wahrscheinlich nicht herzaubern. Da gibt es einfach ein gewisses Vakuum, trotz der Leistungen und sehr guten Leistungen von Christoph Baumgartner und auch von Michael Gregoritsch, aber trotzdem dieser Torjäger, diese Rückversicherung, die andere Teams, andere Nationen haben, die fehlt. Hier natürlich, das kann man nicht herzaubern, aber im Grunde erwarte ich jetzt nicht diesen riesigen Umbruch für die WM 2026, der ist auch nicht notwendig, weil diese Mannschaft ja für die WM 2026 aufgebaut wird und aufgebaut wurde und jetzt einfach mal so die Hälfte erreicht hat.
Sascha Gleitschitsch wäre vielleicht nur zu erwähnen für die Stürmerposition. Harald, schauen wir jetzt auf Sonntag, auf das große Finale Spanien gegen England. Da könnte man sagen, da treffen Spanier, sehr attraktive Spielweise, auf sehr ergebnisorientierte Engländer. Welches Spiel erwartest du jetzt?
Ich erwarte trotzdem ein attraktives Spiel, wobei man sagen muss, Spanien ist wieder erfolgreich, seit man selber wieder ergebnisorientierter spielt. Und das Kurzpassspiel, das irgendwo dann versandet, schon adaptiert wurde und für mich das auch ein sehr großer Erfolgsgarant jetzt ist im spanischen Spiel. Bei den Engländern, so diese ganz klare Linie, glaube ich, kann dir ganz England nicht erklären. Also da tue ich mir auch ein bisschen schwer, aber von der Sentimentalität her natürlich ist England im Finale schon etwas sehr Besonderes und trotzdem, man muss sagen, England hat sich im Verlauf dieses Turniers gesteigert. Man muss nicht das erste Spiel bei einem Turnier gewinnen, aber man sollte das letzte gewinnen, wenn es nicht die Gruppenphase ist, sondern in ein K.O.-Duell, und da ist in 90 Minuten dann, obwohl Spanien der klare Favorit ist, immer etwas möglich, aber ich sage jetzt England, weil jeder sagt Spanien.
Ich hätte dich am Ende der Sendung noch nach einem Tipp gefragt, danke dafür mal, aber wenn es jetzt um diese Attraktivität geht, da ist natürlich auch eine subjektive Einschätzung jetzt rückblickend, hattest du nicht auch das Gefühl, dass vor allem bei den K.O.-Spielen sich die Zuschauer schon sehr gefreut haben, wenn es endlich spannend wird in der Verlängerung?
Ja, natürlich, das gehört dazu. Grundsätzlich, wenn man jetzt so die EM ein bisschen Revue passieren lässt, auch waren die Spiele der Spanier einfach die attraktivsten. Also es kann so nicht den falschen Europameister erwischen jetzt in diesem Finale. Da hat jeder etwas für sich, wenn er diesen Titel holen sollte. Ansonsten ist es einfach so, dass dieses Angriffspressing das totale Angriffspressing der Vergangenheit angehört, dass einfach dadurch, dass die Mannschaften, die Spieler körperlich immer besser werden und man einfach auch im Spiel gegen den Ball alle 11 Spieler braucht, ist einfach diese Topstars, diese Unterschiedsspieler, die man früher gesehen hat, einfach immer weniger werden und einfach, ja, Beispiel Cristiano Ronaldo, das geht sich dann einfach nicht mehr aus, um hier als Alleinunterhalter auf dem Feld das Spiel zu gewinnen. Also ja, es ist dieses Kollektiv wird immer wichtiger, und wer dieses Kollektiv nicht vom ersten bis zum 11. Spieler plus den 11 Spielern auf der Ersatzbank zelebriert und auch wirklich lebt, der hat bei einer Europameisterschaft auf Sicht einfach keine Chance mehr.
Harald, abseits des Platzes, da haben wir einige Statements gehört von Spielern, auch Funktionären zu gesellschaftspolitischen Themen. Da hat Kylian Mbappé rund um die Frankreich-Wahl appelliert, den Rechtsruck zu verhindern. Auch von Seiten von Österreichern hat man gehört, dass man sich gegen rechtes Gedankengut ausspricht. Wie beobachtet denn der ehemalige Nationalspieler Florian Klein diese Botschaften?
Ja, ich mache mir da einmal viele Gedanken, weil einerseits sagt man natürlich, die stehen so in der Öffentlichkeit, man weiß jetzt, wie viele Millionen Zuschauer da das gesehen haben, unsere Spiele, und mitgerissen worden sind. Und ich glaube, als Spieler oder als Trainer hat man dann auch so ein bisschen die Position, um einmal so eigene Gedanken loszuwerden, und das haben, glaube ich, auch einige gemacht. Ich glaube, der Gregal war es ja nach dem Spiel, der Ralf hat einmal sein Statement abgeben. Und sieht man oder hört man bei immer wieder mehr Spielern, dass es einfach einer wichtig ist. Ich habe da immer so ein bisschen meine Gedanken dazu, dass, wie soll ich das am besten sagen, auch so in der Corona-Phase zum Beispiel, wo dann Leute, die sehr bekannt sind, sehr beliebt in der Öffentlichkeit auch sind, ihre Statements abgeben. Einerseits sage ich, ja, ist gut, weil das, was sie sagen, zum Beispiel, ich stehe dahinter, oder mein Nachbar zum Beispiel steht dahinter, und der andere sagt wieder, das, mit dem kann ich mich gar nicht identifizieren. Ist die Meinung immer so wichtig von den Leuten, die sind Experten im Fußball? Da bin ich absolut dabei. Ich bin auch dabei, dass die über viele Themen einmal was sagen können. Andererseits sage ich immer, ich möchte solche Statements hören von Leuten, die wirklich alles wissen, die sich mit dem beschäftigen, wie läuft es wirklich ab. Zum Beispiel Corona-Phase ist ein gutes Beispiel. Ist mir völlig egal, was ein Jürgen Klopp oder Pep Guardiola dazu sagt, weil der kann das nicht wissen. Dafür muss es andere Sachen geben und andere Leute, denen ich da vertrauen kann. Ob da alles immer richtig abläuft, weiß ich auch nicht. Zu gewissen Themen sage ich, finde ich es auch gut. Der Ralf, glaube ich, hat sich ja so zu so einem Thema Rechtsradikalismus, glaube ich, auch extrem geäußert. Klar, das ist immer wichtig, dass man das auch erwähnt, aber mittlerweile kommen von allen möglichen so viele Stimmen. Ich glaube, da müssen generell andere Sachen auch ein bisschen aktiver forciert werden. Ich muss ehrlich sagen, ich als Spieler würde es nicht machen. Ich würde es auch jetzt als Experte nicht machen, weil ich mich zu politischen Themen so irgendwie nicht äußere, weil ich mir das nicht rausnehme, dass ich alles besser weiß in solchen Sachen. Von daher bleibe ich beim Fußball. Kann aber Spieler verstehen, die sich dann einmal zu so einem Thema äußern, weil sie extrem viel von außen auch immer mitbekommen. Und ich glaube, da muss jeder immer zu dem auch selbst stehen, was er dann sagt. Gewisse Themen sind ja auch einfach, weil natürlich die die Mehrheit wahrscheinlich auch dieser Meinung sind. Es ist immer interessant, wenn einmal jemand was sagen wird, glaube ich, der nicht der Mehrheit oder die Meinung da kundgeben tut. Also ich glaube, du verstehst, was ich meine, ja. Weil ich glaube, das ist immer schwierig, mit der Mehrheit mitzuschwimmen, ja, ist klar. Aber ich bin einmal gespannt, wenn einmal jemand kommt, der wirklich komplett was anderes sagt, dass eine normale Diskussion rauskommt, weil das ist, glaube ich, das Wichtigste in unserer Situation, dass normale Diskussionen rauskommen.
Ein schwieriges Thema, kann man, glaube ich, sagen, aber dass es zu weit gehen kann, das hat schon dieser Wolfsgruß, glaube ich, bewiesen vom türkischen Spieler Demiral. Wie heikel ist für dich allgemein diese Vermischung Sport und Politik?
Kommt immer auf die individuelle Situation an. Ich finde zum Beispiel die Zitate von Ralf Rangnick, der versucht, dem Nationalteam eine Identität zu geben und der auch von seinen Spielern verlangt, diese Identität zu leben, der auch eben Spieler wie David Alaba, dessen Eltern beide nicht aus Europa stammen, hier in einen Integrationsgedanken mitverpackt, dass diese Aussagen absolut gerechtfertigt sind. Er führt das österreichische Nationalteam an und verlangt von diesem Team Werte und diese Werte werden auch nach außen getragen. Also ich finde das absolut in Ordnung und man weiß, wofür die österreichische Nationalmannschaft steht. Ich kann auch einen Kylian Mbappé verstehen, wenn man selber Opfer von Rassismus geworden ist oder einfach mit Rassismus aufgewachsen ist. Wir sind in einer privilegierten Lage, mir ist es nie passiert, hier ein Opfer zu sein. Dann erhebt man seine Stimme, wenn man einen gewissen Multiplikatoreneffekt hat und etwas zu sagen hat. Deshalb ist es für mich nachvollziehbar, wenn man sich dazu äußert, womit der Florian recht hat, meiner Meinung nach auch, ist, es muss sich nicht jeder zu jedem Thema äußern. Trotzdem ist es legitim, seine Stimme zu erheben und gewisse Fehler anzusprechen und die eigenen Werte klarzustellen, wofür steht die österreichische Nationalmannschaft, wofür steht die Person Kylian Mbappé, was hat Kylian Mbappé erlebt. Das kann ich nachvollziehen und finde ich in Ordnung, dass das gemacht wird.
Ja, der Fußball soll verbinden, wird weiterhin verbinden. Harald, ich sage danke fürs Gespräch und deine Analyse. Und das war sie, die 35. Folge der Fußballsendung der österreichischen Nachrichten. Wir freuen uns jetzt auf Sonntag, auf das große Finale England gegen Spanien. Und wir bleiben natürlich auch nach der Europameisterschaft am Ball für Sie. Wir sind dann in 2 Wochen zurück, wenige Tage vor der ersten Runde des ÖFB Cups. Dann bekommen Sie hier alle Informationen zum LASK, zum FC Blau-Weiß Linz und der SV Ried. Und damit sage ich bis bald und danke fürs Zuhören und fürs Zusehen beim Matchplan der oberösterreichischen Nachrichten auf TV1, auf Nachrichten.at und allen gängigen Podcast-Plattformen.